Ja, so können wir also wieder miteinander Gottesdienst feiern in dieser für uns jetzt schon fast gewohnten Form, in hybrider Form. Viele sind hier in der Auferstehungskirche, aber andere schauen am Bildschirm zu und ich sage allen auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Es ist eine Einladung, Gott zu begegnen und ich wünsche mir, dass jeder diese Haltung auch einnehmen kann zur Begegnung mit Gott. Es ist eine wunderbare Sache, dass ich ihn so kennenlernen konnte und auch so vorstellen kann als Gott der Liebe. Deswegen ist meine Predigtreihe mir sehr wichtig, dass wir ja mit Sehnsüchten unterwegs sind. Und manche davon gehen eben tief in unser Herz hinein und treiben uns um, treiben uns an, was ich an sich auch schön finde. Es birgt dem Ganzen natürlich auch die Möglichkeit der Zielverfehlung und da an der Stelle suche ich nach Orientierung. Und ich glaube, ich bin da solidarisch mit vielen, die mit mir hier unterwegs sind, die mir zuhören. Heute geht es also um die Sehnsucht nach Einzigartigkeit. Einzigartigkeit. Und das muss man ja erstmal feststellen, das ist schon ein Wunder, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, ganz verschieden, ganz unterschiedlich. Und auch in der Natur ganz unterschiedliche Tiere, ganz unterschiedliche Pflanzen und ich glaube, wir werden unser Leben nicht fertig werden, diese Unterschiedlichkeit wahrzunehmen. Und natürlich ist das eine Frage nach meinem Ort in dieser Welt, in dieser ganzen Unterschiedlichkeit. Ich merke, ich bin eben ein einzelner Mensch und deswegen merke ich, dass meine Sehnsucht nach Einzigartigkeit oftmals getrübt wird, ich möchte fast sagen gestört wird, von Menschen, die mich in eine Schublade stecken. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr in eine Schublade gesteckt worden seid? Wollte ich gar nicht hin. Da heißt es dann auf einmal typisch Mann. Jetzt könnte ich natürlich viele Vorzüge aufzählen, was es bedeutet, ein Mann zu sein, aber es heißt dann emotionslos sachlich. Hallo, typisch deutsch. Ich könnte jetzt wieder viele Vorzüge aufzählen, in diesem Land zu leben. Ich liebe es, besonders die Pilze, die gerade gewachsen sind. Also wunderbar, aber dann heißt es eben überpünktlich und pingelig. Typisch Charismatiker, frommer Begriff, von daher genau meine Szene. Und dann könnte ich natürlich viele Vorzüge aufzählen, zu sagen, wie gut das ist, auf die Wirkweise des Heiligen Geistes zu achten. Aber die, die sagen, typisch Charismatiker, die sagen natürlich oberflächlich und weltfremd. Hallo, gehöre ich in eine Schublade rein? Natürlich bin ich ein Mann, natürlich bin ich deutsch und ja, ich bin auch Charismatiker. Aber, und das betone ich, ich bin ich. Ich, Stefan Hofmann. Meine persönliche Identifikationsnummer 86961520, jetzt höre ich auf, es kämen noch 6 Ziffern. Es macht mich einzigartig. Tja, muss ich das überhaupt betonen? Muss ich das überhaupt betonen? Ich bin doch offensichtlich einzigartig und unverwechselbar. Oder bin ich eben nur einzigartig, weil ich diese persönliche Identifikationsnummer habe? Kennt ihr eure übrigens? Immerhin ist gut zu wissen, wo sie ist, wird immer mal abgefragt. Aber ne, wie ist das mit dieser Einzigartigkeit? Sie ist uns geschenkt und sie ist aber gleichzeitig eine Herausforderung. Und das ist mein Thema heute, weil diese Sehnsuchtsthemen immer auch eine Orientierungshilfe bringen. Und das finde ich wunderbar, dass diese Sehnsucht uns an einen Ort führt, wo eben diese Einzigartigkeit, mit der wir beschenkt sind und ich beschenkt bin, eben auch zum Tragen kommt. Und meine Sehnsucht erfüllt sich eben in der Begegnung als Geschöpf mit meinem Schöpfer. Wie hat er mich eigentlich geschaffen? Wie bin ich geworden? Welche Begabungen habe ich? Welche Themen sind mir wichtig geworden in meiner Biografie? Welchen Persönlichkeitsstil habe ich denn entwickelt? Wie begegne ich normalerweise Menschen? Welche Muster habe ich da ausgebildet? Wo ist mein Platz in der Welt? Wozu lebe ich überhaupt? Ihr merkt, das sind so wichtige Fragen und diese Sehnsucht nach Einzigartigkeit, nach Unverwechselbarkeit, sie führt uns in diese Richtung. Und das finde ich eine wahnsinnig tolle Verheißung. Wer sollte es besser wissen als Gott, der Schöpfer dieser Welt und eben jedes einzelne Menschen. Er hat dich und mich geschaffen. Er weiß, wie wir sind, wozu wir da sein könnten, welchen Platz wir haben. Aber diese Beziehung zu Gott, sie ist immer angefochten und manchmal eben auch gestört. Und deswegen wird die Bibel nie müde, uns einzuladen, immer wieder einzuladen in die Gegenwart Gottes, weil eben da unsere Sehnsucht nach Einzigartigkeit gestillt werden kann. Ich mache nur ein Beispiel, Jeremia 31, Vers 3. Dort sagt der Prophet im Auftrage Gottes: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich je und je geliebt. Kannst du das für dich persönlich hören? Merkst du, dass du gemeint bist? Er hat dich so lieb. Ich bete. Vater im Himmel, wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, mit dir Gemeinschaft haben zu können. Und wir wollen es auch nie für selbstverständlich nehmen. Und darum sehr bewusst und auch mit Ehrfurcht vor dich treten, in der herzlichen Bitte, mit der herzlichen Bitte, dass du uns begegnest. Herr, wir haben das so schon oft erlebt und wollen es wieder erleben, dass eine Begegnung mit dir gut tut und dass sie uns hilft, unser Leben zu gestalten, uns Orientierung gibt. Und das ist mein Gebet, Herr, dass das auch heute gelingt, wenn es um diese Frage unserer Einzigartigkeit geht. Herr, bitte öffne uns die Augen. Amen. Die größte Gefährdung der Sehnsucht nach Einzigartigkeit nachzugeben, ist die Frage, wenn wir unser Umfeld fragen, die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, vielleicht die Situation, in die wir geregnen. Wenn wir fragen, was denkt der jetzt eigentlich über mich? Wie wirke ich jetzt auf den? Bemerkt man mich überhaupt? Der ist gerade einfach so an mir vorbeigegangen. Hat er was gegen mich? Bin ich eigentlich wirklich liebenswert, so wie ich bin? Wer so im tiefsten seiner Persönlichkeit verunsichert ist, ertappt leicht in eine Falle, sich zu vergleichen. Und verfolgt bitte meine These. Wenn du etwas zerstören willst, was dir wichtig ist, dann fang an, es zu vergleichen. Du wirst das merken, wenn du ein Auto kaufst, du siehst eins und denkst, oh prima, das gefällt mir, und dann fängst du an zu vergleichen. Wenn du auf der Suche bist nach einem Partner und du triffst einen und sagst, wow, was für ein Mensch, und dann fängst du an, ihn zu vergleichen. Wenn du eine Gemeinde suchst, boah, da habe ich mich gleich wohl gefühlt, aber dann merke ich, das sind ja Menschen, und dann fange ich an zu vergleichen. Es sind nur ein paar Beispiele. Du kannst das durchexerzieren. Wann immer du in einem Leben anfängst zu vergleichen, ist die Freude weg. Ihr könnt das gleich heute ausprobieren, wenn er zum Mittagessen geht. Ne? Dann überlegt ihr, schmeckt eigentlich ganz gut, aber gestern war es besser. Also ihr merkt, das birgt eine Gefahr in sich, das mit dem Vergleichen. Und das ist eine Falle. Aber es liegt eben daran, an dieser Sehnsucht nach Einzigartigkeit. Ich bin eben einer, der schmeckt anders als andere. Ich bin einer, der empfindet anders als andere. Und auch die Begegnung mit mir, sie ist eben einzigartig. Das ist ein Geschenk, aber es ist eben auch eine Herausforderung. Ich bin nämlich unmittelbar in der Konkurrenz zum anderen. Schneller, höher, weiter. Wer ist schöner? Wer ist klüger? Wer ist erfolgreicher? Und schon ist er da, der Neid. Das ist nicht gerade so eine christliche Tugend, aber seien wir mal ehrlich, das kommt eben genau daher, weil Gott uns einzigartig gemacht hat, aber ich im Vergleich zum anderen merke, es ist ja nicht jeder schöner, klüger und erfolgreicher, sondern es ist eben nur einer schöner als ich und einer nur klüger, ein anderer, ne? Und ein anderer ist vielleicht erfolgreicher, aber es ist nicht alles in einer Person vereint. Also von daher, ihr merkt, ihr werdet da schnell finden, das ist eine ungerechte Situation und wird auch meiner nicht gerecht. Und dann schlage ich mein altes Märchenbuch auf. Habt ihr ein altes Märchenbuch? Sowas sollte man vererben, über Generationen hinweg. Und dann lese ich da, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Könnt ihr mitsprechen? Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Und sie war es zufrieden, denn sie wusste, dass ihr Spiegel die Wahrheit sagte. Kennt ihr? Schönes Märchen. Schlagt nochmal nach. Vielleicht findet ihr ja jemanden, der es vorlesen könnt. So ein Märchen spiegelt ja ein Stückchen Volksweisheit wider. Und unser Märchen macht deutlich, dass es dieser Königin eben nicht reicht, schön zu sein. Es reicht nicht, schön zu sein. Sie muss die Schönste sein. Einzigartigkeit bedeutet für sie, eben die schönste Frau zu sein. Warum überhaupt? Irgendwann sprach der Spiegel anders und auch dann sagt er die Wahrheit. Ich zitiere also wieder aus meinem Märchenbuch: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist tausendmal schöner als ihr. Ich lese weiter, da erschrak die Königin und von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr Herz im Leibe herum vor Neid. Ich sage jetzt nichts weiter über das Märchen, also von daher, ihr könnt lesen, ich spoilere nicht weiter. Es bleibt aber spannend. Der Spiegel ist im Märchen immer das Instrument der Selbsterkenntnis. Die innere Stimme des Unterbewusstseins. Also ihr merkt, das ist jetzt schon eine psychologische Deutung dieses Märchens, also eben Volksweisheit. Und diese Stimme ist unerbittlich, weil sie spricht eben immer die Wahrheit aus und ist nie zum Schweigen zu bringen. Also, Hand aufs Herz, wenn du in den Spiegel schaust, vielleicht früh morgens, welche Frage stellst du dem Spiegel? Ja, ihr kennt den klassischen Spruch, ne, geht ein Mann vor den Spiegel, sagt, ich kenne dich zwar nicht, ich rasiere dich trotzdem. Ne. Also diese Situation meine ich nicht. Aber wenn ihr in einer normalen Situation vor den Spiegel tretet, habt ihr doch eine Frage. Ne. Sitzt die Krawatte richtig? Ich muss das 10-mal korrigieren. Ne, dann muss man gucken, ist hier meine klassische tolle. Ne. Ihr habt da selbst eure Fragen, die ihr an den Spiegel stellt. Sehe ich annehmbar aus? Und dahinter steckt ja die Frage, bin ich annehmbar, so wie ich bin? Bin ich liebenswert? Und die Antwort kommt natürlich nicht vom Spiegel, sondern sie kommt eben tief aus meinem Herzen heraus und fällt bei vielen Menschen leider nicht positiv aus. Und das ist tragisch. Ich lese einen Text aus 1. Mose 4, die Verse 3 bis 8. Dort heißt es, einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer, er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmer seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du zu Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und sie gingen nach draußen und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Kerngedanke für unser Thema heute ist der Vers 7. Die Sünde lauert vor der Tür, herrsche über sie. Die Sünde lauert vor der Tür, herrsche über sie. Wir müssen das verorten, 1. Mose 4, wo dieser Text steht, befindet sich ja in der Urgeschichte. Wir werden also mit archetypischen Themen befasst. Es geht also um ganz grundsätzliche Themen mit Gott und Mensch, wie das Verhältnis zu ihm ist und uns untereinander. Von daher, da geht es eben um ganz typische Menschen. Und wenn wir dann später in der Bibel lesen, du sollst nicht töten, dann würden wir heute wahrscheinlich sagen, also das ist eins der Gebote, mit denen wir am wenigsten Probleme haben. Also jemanden zu ermorden. Ich vermute, dass wir statistisch gesehen hier im Raum und ich nehme mal euch als Zuschauer an den Geräten dazu, dass wir statistisch relativ wenig Mörder unter uns haben, oder? Möchte an der Stelle jemand geschehen? Also das ist meine Erwartung, dass an der Stelle schon also die Verteilung relativ geringer ist. Anders Also wenn ich hier zum Beispiel nach Leuten suchen würde, die gelogen haben oder die Ehe gebrochen oder die Diebe gewesen sind, da bin ich mir hier nicht ganz so sicher. Also da vermute ich, werden wir statistisch gesehen häufiger fündig werden. Aber dummerweise radikalisiert Jesus in der Bergpredigt diese Gebote. Er sagt, Matthäus 5, ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Ich aber sage euch, schon wer seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vors Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, geh doch zum Teufel, der gehört ins Feuer der Hölle geworfen. Ihr merkt da an der Stelle durch die Radikalisierung Jesu dieses Gebotes, du sollst nicht töten, rückt das auf einmal sehr, sehr nahe an uns und unseren Alltag heran. Weil Hand aufs Herz, ist dir das nicht schon mal so gegangen? Also dass du so richtig sauer auf jemanden gewesen bist und gesagt hast, du Blödmann, du Idiot. Vorsicht. Von daher, dieser abwertende Umgang mit Zeitgenossen, wie Jesus ihn beschreibt, es ist für uns auch eine Herausforderung. Und das führt mich zu dieser Frage, was ist denn hier bei Kain und Abel falsch gelaufen? Wie könnte man es denn besser machen? Mir fallen drei Punkte ein. Das erste ist, Einzigartigkeit erfordert Toleranz. Also wenn ich dieses Geschenk der Einzigartigkeit tatsächlich mir bewahren will und eben auch mir heilig halten will, dann erfordert das von mir Toleranz. Toleranz ist ein Fremdwort, kommt aus dem Lateinischen, tolerare heißt tragen. Das bedeutet, ich muss das ertragen, einzigartig zu sein. Von daher, es ist nicht nur ein Geschenk, sondern es ist eben auch eine Bürde. Also das kann mir schon passieren, dass mir jemand begegnet, meine Einzigartigkeit wahrnimmt und sagt, was bist du denn für einer? Ne, da muss ich an der Stelle Toleranz zeigen. Also ich muss es als Lob hören und nicht als versteckte Kritik oder womöglich als Appell, mich zu ändern. Also ne, es liegt in meiner Hand, ob ich in dieser Aussage die Wertschätzung sehe oder eben die Kritik. Von daher, Kain wurde Ackermann und Abel wurde Schäfer. Von daher ist natürlich damit ein ganz unterschiedlicher Lebensstil verbunden, ganz unterschiedliche Lebensgewohnheiten und niemand kritisiert die Spezifizierung in Beruf und Lebensführung, ganz im Gegenteil. Deswegen ist für mich die Frage nach der beruflichen Ausbildung eine ganz wichtige in unserer Zeit ja auch. Und nach welchen Kriterien benutzt du denn diese Frage, was soll ich denn mal werden? Also da fragst du natürlich nach deinen Interessen, du fragst nach deinen Begabungen, du siehst nach deinen Möglichkeiten aus. Von daher, diese Spezifizierung ist an sich gut. Aber wie gesagt, die Urgeschichte ist archetypisch und da stellt sich natürlich die Frage, was machst du aus deinem Leben? Du hast die Wahl, du kannst eben deiner Einzigartigkeit Ausdruck verleihen und das ist eben die Herausforderung, es eben nicht in Konkurrenz zum Nächsten zu tun. Ist es gut oder findest du das befremdlich, womöglich bedrohlich, dass es so unterschiedliche Lebensentwürfe gibt? Wir denken über dieses Thema im Rahmen unserer Gemeinde sehr viel nach, weil Gemeinschaft ja von Unterschiedlichkeit geprägt ist und auch befruchtet ist. Der wichtigste Text dazu steht in 1. Korinther 12, ein Leib, viele Glieder. Und da wissen wir sofort, wenn wir unseren Leib angucken, das ist doch eine fantastische Sache, dass der Leib eben nicht aus einem Glied besteht in unterschiedlichen Facetten. Ich bin nur Theologe, also von daher habe ich mal jemandem gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe zwei linke Hände. Und der sagte, sei froh, dass du nicht nur Daumen dran hast. Habe ich gedacht, ist schon richtig. Ne? Also diese Spezifizierung, ne? Es ist eine Herausforderung, aber tatsächlich eben auch ein Geschenk. Unterschiedliche Begabungen bergen dann eben auch Konfliktstoff. Und 1. Korinther 12 muss man mit Humor lesen. Also man muss das Lächeln im Gesicht behalten. Wenn man diese Diskussion sieht, ne, wie das Auge zur Hand sagt, ich brauche dich nicht. Was ein Witz, natürlich braucht das Auge die Hand. Oder der Kopf zu den Füßen, was habe ich mit euch zu schaffen? Ist doch komisch, oder? Wie kommt man auf so einen Gesprächsinhalt? Und Neid ist das Thema. Ne? Ich armes Ohr, ich kann nicht sehen. Boah, natürlich nicht, du sollst ja auch hören und nicht sehen. Also von daher, lest das mal, ne? Diese Gefährdung hin zum Neid, die Gefährdung hin zum Vergleichen, die Gefährdung hin in Konkurrenz zu gehen. Und dabei ist es ursprünglich von der Schöpfung auf Ergänzung angelegt, eben, dass wir miteinander einen Leib, eine Wirkungsgemeinschaft bilden. Also von daher, Einheit ist gefragt, Einheit in Ergänzung, Einheit eben in versöhnter Verschiedenheit. Das ist unsere Verantwortung. Ich erinnere nochmal an unseren Vers 7 aus dem Predigttext. Die Sünde lauert vor der Tür und jetzt herrsche über sie. Also die Sünde, die Möglichkeit zur Zielverfehlung ist immer da, aber du kannst sie beherrschen. Du hast die Wahl. Die Entscheidung liegt immer bei dir. Von daher mein zweiter Punkt, Einzigartigkeit erfordert Demut. Kain und Abel kommen mit ihrer Unterschiedlichkeit eigentlich auch lange Zeit gut zurecht, bis das eben mit dem Opfer kam. Und das ist eben für mich eine ganz, ganz eigentümliche Wendung im Text, dass nämlich die Eskalation zum Mord auf dem Boden der Religion stattfand. Ihr merkt, archetypisch, ne? Also es geht wirklich um den Grundsatz zwischen Gott und Mensch, den Menschen untereinander. Und ich halte diese Beobachtung für hochmodern. Also das Problem auf dem Hintergrund von Religion. Kain brachte dem Herrn Opfer von den Früchten des Feldes, Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde. Und dann lesen wir, der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Was macht Gott da für einen Unterschied? Und ihr merkt, dass hier die Unterschiedlichkeit, also die Einzigartigkeit, nicht als Geschenk wahrgenommen wird, sondern eben als Abwertung. Wo kommt das denn her? Ist Gott womöglich schuld an Mord und Totschlag? Denn der Text begründet Gottes Verhalten nicht. Denn Gott muss sein Verhalten auch nicht begründen. Offensichtlich ist aber die Ungleichbehandlung und die finden wir im Alltag immer. Also in meinem Alltag ist immer Ungleichbehandlung da, im Beruf, in der Familie und natürlich auch in der Gemeinde Ungleichbehandlung. Aber der springende Punkt ist eben unsere Verantwortung. Wie bewerten wir das für uns? Kann ich demütig damit umgehen, dass ein anderer bevorzugt wird? Und ich traue mich mal zu dieser Ergänzung dieses Mal. Ich weiß nicht, wie oft Kain und Abel gemeinsam Opfer gebracht haben. Also meine These, aber es steht nicht im Text, ich betone das. Also dass Gott an anderer Stelle Kains Opfer angesehen hat und Abels nicht. Also von daher ist jetzt nur von dieser einen Situation die Rede. Und das ist, glaube ich, in unserem Kontext auch ganz oft so, weil wir bemerken das normalerweise nicht, wenn wir bevorzugt werden. Das merkt nur der, der benachteiligt wird gerade. Und das ist aus meiner Sicht heraus eben ganz wichtig, dass wir es in der Hand haben, zu entscheiden, wie wir mit unserer Beobachtung umgehen. Weil es birgt auch die Möglichkeit, dass wir uns mitfreuen und sagen, wow, boah, du hast was Besonderes gekriegt. Ich nicht, aber das ist doch toll, dass du das gekriegt hast. Ist doch fantastisch. Das geht aber nicht, wenn ich darin eine Abwertung meiner Person oder meiner Arbeit sehe. Und von Kain wird das eben so berichtet, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Im Urtext heißt es, der Blick fällt ihm runter. Man würde heutzutage sagen, ihm entgleisen die Gesichtszüge. Unfassbar. Der eine, der Vorteil des einen wurmt den anderen und Brüderlichkeit zerbricht hier am Neid des Benachteiligten. Und das ist meine Frage, muss das wirklich sein? Da zielt einer mit seiner Sehnsucht auf Einzigartigkeit, ausgehend eben von diesem wunderbaren Geschenk des Schöpfers. Und er verfehlt das Ziel, ne? Ihr merkt Zielverfehlung und schon ist der Neid da. Und der Neid, er gebiert den Zorn. Und der Zorn, er führt zu Mord und Totschlag. Meine dritte Beobachtung. Einzigartigkeit lebt von Versöhnung. Gott zieht Kain zur Rechenschaft für diesen Mord. Kain wird aus der Gegenwart Gottes verbannt. Seine Arbeit trifft der Fluch. Sie wird fruchtlos bleiben. Unstet und flüchtig, so wird uns berichtet, soll er auf der Erde leben. Und ich finde das eine anschauliche Beschreibung für das Lebensgefühl vieler Menschen in unserer Zeit. Aber es ist eine begrenzte Strafe. Es darf ihn niemand töten. Und wir feiern hier unsere Gottesdienste sehr bewusst unterm Kreuz, weil wir das nämlich immer wieder deutlich machen wollen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um unseren Fluch, unsere Strafe, die Verbannung aus der Gegenwart Gottes auf sich zu nehmen, sodass wir als Geschöpfe wieder eintreten können in die Gegenwart unseres Schöpfers und so in seinem Bild wahrnehmen können, wer wir sind, wie wir sind, warum wir so sind, mit welcher Zielsetzung das geschehen ist und welchen Auftrag wir haben zum Leben, das stiftet Sinn. Kain erhob sich wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal jemanden totgeschlagen hast. Oder überleg mal, wann du das letzte Mal erschlagen worden bist, weil Menschen auf dich neidisch geworden sind. Hauen und stechen, manche sprechen von einem Haifischbecken unserer Gesellschaft. Und deswegen ist Vergebung nötig und Versöhnung. Und es ist auch möglich. Und das ist Freiheit. Das ist Freiheit, über Sünde zu herrschen. Es ist die Freiheit zur Deutung meiner Situation, in dem Bewusstsein, ich bin geliebt. Ich bin das Kind meines Vaters im Himmel. Und wenn es dem anderen besser geht, dann sage ich Halleluja. Das ist für mich eine Ausdrucksform zu sagen, das ist toll. Und ich möchte das immer wieder, dass ich mich mitfreuen kann. Und das will ich wahrnehmen, dass es den Menschen in meiner Umgebung gut geht, dass sie bewahrt sind, dass sie erfolgreich sind, dass sie immer schöner werden, dass sie immer weiter springen können, dass sie immer höher klettern können als ich. Und ich sitze dann unten gerne und gucke zu und freue mich darüber. Ach, wenn mir das doch gelingen könnte. Von daher gestalten wir unser Miteinander bewusst vom Kreuz her, um eben unsere Einzigartigkeit als Geschöpfe in der Gegenwart Gottes zu erkennen und eben dem nach und dementsprechend zu leben. Das ist christliche Freiheit. Und deswegen möchte ich alle einladen, folgt doch bitte eurer Sehnsucht. Folgt dieser Sehnsucht nach Einzigartigkeit. Nimm das wahr, wie besonders du bist. Begegne deinem Schöpfer unterm Kreuz. Amen.